Jetzt kann man sich ja schon fragen, warum das Russland eigentlich trifft. Sie haben ja schließlich eigene ökonomische Quellen. Sie haben ja auch ein nationales Kreditgeld, den Rubel, und eine staatliche Geldhoheit. Und mit der vermögen Sie ja auch einiges. Offensichtlich ist es aber so, dass alles, was in dieser russischen Ökonomie passiert, noch, und das ist ein Status, aus dem Russland ja gerade heraus will, noch in der Tat in Abhängigkeit vom Zugang zum Kredit in Fremdwährung stattfindet. Dass das alles, was in Russland gearbeitet und produziert wird, nur funktioniert, wenn es ein funktionierendes Kreditsystem gibt. Da unterscheidet sich Russland inzwischen überhaupt nicht mehr von allen anderen kapitalistischen Ländern dieser Erde. Das wollten sie ja gerade selber so haben. Auch dort ist es so, wie man es hierzulande in der Kreditkrise studieren konnte und ja nach wie vor studieren kann. Wenn die Banken keinen Kredit vergeben wollen, wenn die Banken keinen Kredit vergeben können, dann läuft in der Wirtschaft nichts. In diesem Fall wird ein Beispiel Russlands vorgeführt, dass man eine Kreditkrise nicht nur darüber produzieren kann, dass die Banken selber entscheiden, dass ihnen ihr Geschäft zu heikel wird, sondern dass sich Kreditkrisen auch politisch produzieren lassen, weil das genau das ist, was der Westen im Moment mit Russland in Angriff nimmt und bezwingt. Das gilt selbstverständlich dann auch für den russischen Haushalt. Auch der finanziert sich nicht mehr wie in alten Sowjettagen durch Drucken von einem nationalen Zirkulationsmittel, sondern über Finanzmärkte, an denen der Staat seine Schuldtitel verkauft. Und natürlich auch immer gerne nicht nur an nationale Abnehmer, sondern auch in Fremdwährung. Und selbstverständlich verfügt das moderne Russland über eine eigene Nationalbank, die Kredit in Rubelform zu schaffen vermag. Und das ist ja auch die erste Maßnahme der Regierung gegen die Sanktionen gewesen, genau das zu tun. Und ein Stück weit den ausbleibenden Kredit in Dollar und Euro durch nationalen Rubelkredit zu ersetzen. Da geht die russische Staatsmacht der Sache nach ganz ähnlich vor, wie das die EZB und die Fed in Europa und Amerika machen, wenn sie die Tatsache, dass die Banken keinen Kredit vergeben können oder wollen, darüber managen, dass sie selber die maroden Schuldtitel ihrer Banken aufkaufen. Aber gerade dieses Vorgehen und die Wirkung, die das auf die Währung Russlands hat, macht deutlich, dass es eben auf diesen entscheidenden und gar nicht kleinen Unterschied ankommt, in welchem Geld sich der Staat verwenden kann, ob es eins ist, das tatsächlich überall auf der Welt Geldvermögen ist, oder ob es eins ist, dessen Geldqualität sich nach wie vor darüber beweisen muss, dass es jederzeit in Dollar und Euro austauschbar ist. Und das ist dann deswegen auch der Grund und die Lektion, die Russland seitens seiner westlichen Geschäftspartner mit den Sanktionen beigebracht wird. Wenn das so ist, dass der russische Kredit nach wie vor nicht eine selbstständige Kreditaufnahme durch diesen Staat erlaubt, sondern nach wie vor bleibend den Beweis seiner Geldqualität über die Austauschbarkeit mit den Weltwährungen haben muss, dann müssen die Sanktionen gar nicht erst greifen, damit die geschäftstüchtigen Kapitalisten sich ihre jeweiligen Anlagen in den verschiedenen Geldern anschauen und sagen, wenn es so ist, dann tauschen wir doch lieber unsere Rubelwerte in verlässliches Geld in Dollar und Euro um. Und genau das machen sie jetzt und das führt eben zum Verfall des russischen Geldes. Womit kriegt Russland also zu tun, wenn sie jetzt vom Westen bescheinigt bekommen, wir haben in deinem Eingebautsein in den Weltmarkt, in der Art und Weise, wie ihr inzwischen eure Wirtschaft und euer Kreditsystem organisiert und managt, nämlich als Teil des Weltfinanzmarkts, wir haben damit einen Hebel in der Hand, tatsächlich eure wirtschaftlichen Mittel empfindlich zu stören, das Funktionieren der Wirtschaft zu untergraben, dem Staat die Machtmittel, die ökonomischen Machtmittel zu bestreiten, die er aus dem Funktionieren seiner Wirtschaft bezieht. Die Macht dazu, das wollte ich erläutern, gibt ihm das Ausmaß, in dem die russische Ökonomie in das Weltfinanzgeschäft eingebaut ist. Und diese Macht ist den westlichen Mächten dadurch zugeflossen, dass dieser Einbau stattgefunden hat. Und ihr Anspruch, mit dem Russland sich da konfrontiert sieht, kommt genau aus dieser Einbindung seiner Ökonomie ins Weltgeschäft. Wenn und weil, so lautet der Standpunkt von EU und Russland, Russland in unseren Weltmarkt eingebaut ist, die Mittel für sein Staatsprojekt, seinen Aufstieg zu einer potenten kapitalistischen Macht daraus bezieht, dann hat es sich gefälligst beim Gebrauch dieser Macht auch an unsere Weltordnung und an unsere Regeln dieser Ordnung zu halten. Und genau gegen diesen Anspruch auf Unterordnung sagen die Russen nein. Das ist der Stoff, um den es bei der Ukraine-Krise geht, um den Anspruch des Westens auf der einen Seite, wir als die Machthaber über die politischen und ökonomischen Quellen des Weltreichtums sagen, wie weit die Macht der anderen Staaten gehen darf und wie weit nicht. Und Russland hält dagegen und sagt, ich definiere aus eigener Macht vollkommen die Reichweite meiner Interessen. Und das macht diesen Konflikt tatsächlich zu einem zwischen den Gewalten, weil da treffen sie genau in dieser Eigenschaft als Hüter ihrer jeweiligen, als machtvolle Hüter ihrer jeweiligen Interessen aufeinander. Deswegen im zweiten Teil noch ein paar Erläuterungen zu dieser seltsamen Einrichtung namens Weltmarkt, die hier in Anschlag gebracht wird. Es ist ja so, herkömmlich soll man denken, die beiden Sachen, der Geschäftsverkehr mit Russland, das Hin und Her von Öl und Devisen, das Geschäft mit Gas und Gasleitungen, der Verkauf von Panzern und anderem technischen Gerät, das ist die eine Abteilung. Die machtpolitischen Interessen in der Krim und anderswo sind die anderen. Und einen Zusammenhang zwischen den beiden Sachen gibt es eigentlich nur so, dass eigentlich in der Abteilung Weltmarkt alles friedlich-schiedlich miteinander laufen könnte, wenn nicht Russland auf der Ebene des zwischenstaatlichen Machtgegensatzes gegen die westliche Weltordnung verstoßen würde. Eigentlich, so soll man sich das denken und übrigens so argumentieren auch die Vertreter der deutschen Wirtschaft, denen die Sanktionen nicht passen, eigentlich wäre der Weltmarkt schon sowas wie ein friedliches Miteinander, ein wechselseitiges Geben und Nehmen, wenn nicht immer wieder Staaten wie zum Beispiel Russland gegen die Regeln verstoßen würden, an die man sich dabei zu halten hat. Und genau dieses Verhältnis stellen die stellen die westlichen Staaten ein Stück weit richtig, wenn sie mit Sanktionen auf Russland losgehen. Da ziehen sie nämlich eine Konsequenz, ihrerseits eine Konsequenz aus 20 Jahren Einbau Russlands in den Weltmarkt, eine Konsequenz in der Frage, was ist damit erreicht, was ist damit bewirkt worden und was, wo sieht der Westen da gar nicht seinen Zweck erreicht, den er eigentlich mit diesem Einbau Russlands in den Weltmarkt haben wollte. Was sie also zeigen will, ist, es ist überhaupt nicht zufällig, dass, man kann es mal so sagen, ausgerechnet an der Krim dieser Gegensatz zu Russland in Fragen der Geltung der Macht eskaliert. Weil streng genommen ist das ganze Projekt vor allen Dingen der EU, aber durchaus auch der USA gegenüber Russland seit 20 Jahren eines, was darauf zielt, Russland nicht einfach bloß als Geschäftsmittel auszunutzen, sondern Russland auch in Machtfragen unterzuordnen. Und genau dieses Interesse sieht der Westen verletzt, wenn Putin sich aufstellt und sagt, in der Ukraine-Frage bis hierher und nicht weiter. Man kann sich das mal folgendermaßen klar machen. Wenn man das so als Ergebnis von 20 Jahren Kapitalismus in Russland und Einrichtung einer neuen kapitalistischen Wirtschaft in Russland, wenn man das mal so Revue passieren lässt, dann erscheint das ja in gewisser Weise, dieses Eingebautsein in den Weltmarkt, wie so etwas wie eine Lage, ein Zustand, der sich irgendwie herstellt, dadurch, dass Staaten anfangen, statt realen Sozialismus Kapitalismus zu machen. Wenn man aber rückblickend sich mal die Geschäftsbeziehungen und den zwischenstaatlichen Verkehr mit Russland in den letzten 20 Jahren anschaut, dann stellt man ja fest, und das ist ja auch überhaupt kein Rätsel, dass die Konditionen des Mitmachens von Russland an diesem wunderschönen Weltmarkt von Anfang an ein Streit- und Kampfgegenstand gewesen sind zwischen den russischen Interessen auf der einen Seite und dem europäischen und amerikanischen Interesse auf der anderen. Worum es dabei beiden Seiten geht, in welcher Hinsicht, in welcher Frage sie da aneinander geraten, gerade wenn sie so ausgreifende und gute geschäftliche Beziehungen zueinander haben, darüber will ich im zweiten Teil des Vortrags noch ein paar Ausführungen machen. Es fängt ja schon damit an, wenn man so lapidar dahin sagt, ja, inzwischen ist Russland offensichtlich zu einer voll ausgebildeten kapitalistischen Macht aufgestiegen. Seine Wirtschaft wird finanziert von Banken, wird betrieben von Multis, die sich alle finanzieren, refinanzieren, sich Kredit besorgen und Kredit begeben auf den internationalen Finanzmärkten. Und deswegen hängt auch die ganze Wirtschaft von dieser Teilhabe am Weltfinanzmarkt ab und ist da auch empfindlich zu treffen, wenn das nicht mehr geht. Dass das so ist, hat erstmal einen ganz schlichten Ausgangspunkt im Einstieg eines solchen Landes in den Weltmarkt. Dieser Einstieg ist nämlich an eine Bedingung geknüpft seitens der Organisatoren dieser Einrichtung. Und dieser Bedingung nennt sich Konvertibilität. Austauschbarkeit des nationalen Geldes, ein Gleichheitszeichen zwischen Rubel, Dollar und Euro, ein Gleichheitszeichen, das es vorher ja, solange Russland noch Staatshandelsland nicht gab. Damit das grenzüberschreitende Geschäft in Gang kommt, wird den Geschäftsleuten beider Seiten der Zugang zum und die freie Verfügung über das Geld im anderen Staat eröffnet. Und das dient ihnen dann nicht bloß zum Kaufen und Verkaufen. Das dient und soll auch dazu dienen, um frei Kapital anlegen zu können im produktiven und im Finanzsektor. Das ist dann an wiederum an die Bedingungen geknüpft. Da hat es dann so manches Investitionsschutzabkommen gegeben mit Russland, dass diejenigen, die in Russland investieren, die freie Verfügung über ihr Vermögen behalten, es jederzeit wieder abziehen dürfen, wenn ihnen die Konditionen des Investierens nicht mehr gefallen. Konvertibilität schließt eben ein, freie Kreditvergabe und freie Kreditaufnahme, sei es in der eigenen, sei es in der fremden Währung. Und genau das haben die Macher des neuen russischen Kapitalismus gewollt. Die haben nämlich selber über ihren gewendeten Laden das Urteil gefällt: Bei uns herrscht Kapitalmangel. Das Geld, was wir geerbt haben aus dem alten sowjetischen System, das ist eigentlich gar kein richtiges, taugliches kapitalistisches Geld. Damit bei uns was in die Gänge kommt, müssen auswärtige Investoren kommen und den Laden erstmal mit auswärtigem Kredit zum Laufen bringen. Wir haben also von Anfang an ihr Aufbauprojekt auf die Teilhabe am Weltfinanzgeschäft gegründet. Und wenn man sich an die ersten Jahre des Jelzin-Kapitalismus zurückerinnert, weiß man ja vielleicht auch noch, dass es der russischen Wirtschaft am Anfang überhaupt gar nicht gut bekommen ist, dass diese Austauschbarkeit des Geldes überhaupt nicht zu einem kapitalistischen Aufbau geführt hat, sondern zu einem massiven Entzug von Reichtum aus den nationalen Grenzen durch private Geldeigentümer. Dieser Phase hat Putin ein Ende gesetzt und schon das hat ziemlichen Ärger bei seinen kapitalistischen Geldgebern verursacht. Da hat sich der russische Staat auf den Standpunkt gestellt, so war das nicht gemeint mit der Teilnahme am Kapitalismus. Der freie Geldverkehr über die Grenzen, das Erlauben von Investitionen auswärtiger Unternehmen, das soll uns nutzen und nicht einfach bloß der Bereicherung fremder Geldgeber dienen. So ist ein Geschäft in Gang gekommen und wie intensiv das war, das kann man im Übrigen ganz gut studieren an den Beschwerden deutscher Manager über die möglichen Konsequenzen der Sanktionen für ihr Geschäft. Da zählen sie auf, welche Fabriken alle in Russland deutschen oder europäischen Investoren gehören und warnen davor, dass Russland möglicherweise auf die Idee kommen könnte, ein solches Gesetz gibt es offenbar schon, diese Firmen zu enteignen, wenn ihre politischen Herren, die politischen Herren dieser Kapitalisten in der Sanktionsfrage nicht einlenken. Und dann verweisen sie darauf, dass auch die russische Seite über Machtmittel verfügt, Gleiches mit Gleichem zu vergelten, wenn ihnen die ökonomischen Ergebnisse der Sanktionen nicht passen. Es hat den viel berühmten wechselseitigen Nutzen gegeben. Westliche Unternehmen haben sich an dem Interesse des russischen Staates an einem kapitalistischen Aufbau bereichert, haben an der Zahlungsfähigkeit verdient, der Staat selber bzw. die Unternehmen in Russland in Umlauf gebracht haben. Und da ist durchaus ein wechselseitiger Nutzen zustande gekommen, bloß der ist nie in diesen Fragen das letzte Wort. Und das hat gute Gründe. Das liegt erstens daran, dass bereits die wirtschaftspolitischen Zwecke, die die Staaten verfolgen, sich überhaupt nicht einfach ergänzen. Die Firmen mögen gute Geschäfte machen, beide Seiten, die Importeure und die Exporteure, die Anleger und die Aktionäre mögen gut verdienen. Aber das heißt noch lange nicht, dass beide staatlichen Seiten einfach friedlich das Ergebnis dieses Geschäfts positiv bewerten. Für Europa war Russland von Anfang an ein neuer großer Markt, und zwar einer, den man als dauerhafte Einnahmequelle der eigenen Wirtschaft haben wollte. Eine dauerhafte Quelle, die man sich für das eigene Wirtschaftswachstum sichern will, gegen Konkurrenten. So etwas wie ein Besitzstand der europäischen Multis, wo sie verlässliche Einnahmequellen haben und behalten. Übrigens genauso betrachten das die einschlägigen Firmen jetzt auch angesichts der neuen Lage, verweisen darauf, dass sie ein solcher Besitzstand der deutschen Regierung sind und deswegen bei Frau Merkel einklagen, dass sie doch in der Sanktionsfrage ein wenig vorsichtiger zu Werke gehen soll. Darauf gehe ich später nochmal ein. Das ist das Interesse der einen Seite. Der russische Markt, verlässlicher Besitzstand, verlässliche Verdienstquelle der eigenen Wirtschaft. Und auch das war ja von Anfang an im Programm, Russland wird in Dienst genommen für eine sichere und preiswerte nationale Energieversorgung Europas. Das russische Interesse am Kapitalimport ergänzt das europäische keineswegs nur. Die wollen eine eigene Industrie aufbauen und exportfähig machen. Die wollen sich zum Kapitalstandort und zur Wirtschaftsmacht herrichten. Und sie achten, der russische Staat achtet deswegen spätestens seit Putin darauf, dass dieser nationale Nutzen auch abfällt und sich hier nicht bloß auswärtiges Kapital bereichert. Knüpft zum Beispiel die Bereitschaft, bestimmte Sphären der Wirtschaft auswärtigem Kapital zu öffnen, daran, dass die sich mit russischen Unternehmen zusammentun und sich verpflichten, auch dauerhaft im Land zu bleiben und das mitzuentwickeln. Es kommen also schon diese berühmten wechselseitigen Abhängigkeiten zustande, diese wechselseitigen Abhängigkeiten, die immer als Argument dafür dienen, dass dann doch eigentlich die beiden Staaten aufeinander angewiesen seien und insofern eigentlich keine Gegensätze mehr haben können. Sie brauchen sich doch wechselseitig. Das sehen die beteiligten Staatsgewalten überhaupt nicht so. Für die ist die Herstellung wechselseitiger Abhängigkeit überhaupt nicht ein Grund zur Beruhigung, zur Sicherheit, dass man jetzt einen guten Partner gefunden hat, mit dem man friedlich verkehren kann, sondern ganz im Gegenteil. Weil die Abhängigkeit, die Sie da zur Kenntnis nehmen, ist nicht einfach die von ökonomischen Erträgen, sondern ist eine vom Willen, vom souveränen Interesse der anderen Seite. Das möchte man schon haben, dass der Geschäftspartner, der andere Staat, zu allen Verträgen und zu allen Ergebnissen des Geschäfts steht, verlässlich dabei bleibt, und zwar auch und gerade dann, wenn sich sein Nutzen einmal nicht einstellt. Das Gelingen der Benutzung der anderen Seite, die Sicherung von dessen Markt als Besitzstand, die ist bleibend abhängig vom Einvernehmen mit der anderen Gewalt, damit, dass dieser Staat das weiterhin so haben will, also von dessen souveräner Berechnung, ob sein Zweck auch mit den Beziehungen aufgeht. Die Vorstellung also, wechselseitige Abhängigkeit sei sowas wie eine Milderung der Gegensätze zwischen den Staaten, liegt deswegen daneben, weil die völlig davon absieht, wovon sich ein Staat da eigentlich abhängig macht, nämlich nicht einfach bloß vom Gelingen des Geschäfts, sondern von der anderen Staatsgewalt und deren Interessen und Berechnungen. Und deswegen, das kann man auch sehr schön an der Entwicklung der Geschäftsbeziehung zu Russland studieren, geht es bei der Einrichtung der Geschäftsbeziehung im Prinzip immer schon darum, diese Abhängigkeit möglichst einseitig zu gestalten, dafür zu sorgen, dass der andere von einem selber abhängig ist und nicht man selbst von ihm. Und diesen Standpunkt haben beide Seiten. Wie weit sie ihn allerdings geltend machen können, das hängt eben schwer von den Mitteln ab, die sie da in Anschlag zu bringen haben. Auf der einen Seite stand die potente kapitalistische Weltwirtschaftsmacht Europa und auf der anderen ein Staat, der sich auf dem Weltmarkt erst die Mittel für seinen Neuaufbau besorgen wollte. Und auf dieser Basis ist das Geschäft in Gang gekommen. Und auf diese Basis haben die europäischen Verhandlungspartner ausgenutzt, um diese einseitige Abhängigkeit Russlands nach Möglichkeit in ihrem Interesse herbeizuführen. Das kann man sehr schön studieren. Dazu gibt es auch in dem neuen Gegenstandpunkt auch noch einen Artikel, aber auch schon in älteren Gegenstandpunkten mehrere Ausführungen dazu. Das kann man sehr schön studieren, vor allen Dingen an der sogenannten Energiecharta, die zwischen Europa und Russland beschlossen worden ist und wo Europa sich anheischig macht, Russland darauf zu verpflichten, die Ansprüche Europas in Sachen geregelter und verlässlicher Gasversorgung unter allen Bedingungen einzuhalten. Umgekehrt das russische Interesse, mit einer eigenen Firma Gazprom die Leitung in Europa einzukaufen. Diesem Projekt wurde mit dem Argument Widerstand entgegengebracht. Dann machen wir uns ja von Russland abhängig und das soll nicht sein. Abhängigkeiten also kommen zustande und weil sie zustande kommen, schärft das den Blick der Souveräne dafür, von was sie sich da abhängig machen, ob sie angewiesen sind auf die Berechnungen der anderen Seite oder umgekehrt in der Lage sind, dessen Berechnungen zu bestimmen und denen darauf zu verpflichten, die Dienste, die er einem erbringen soll, auch tatsächlich zu erbringen. Und deswegen bleibt es auch nicht beim Gegensatz in den wirtschaftspolitischen Berechnungen. Es geht ja beiden Seiten gar nicht bloß darum, auch das kann man an den Sanktionen und dessen Wirkung sehr schön sehen, es geht ja beiden Seiten gar nicht bloß darum, etwas fürs nationale Wachstum zu tun, indem man die Quellen des anderen Staates benutzt. Es geht ja beiden Seiten darum, mit der Entwicklung der Wirtschaft die ökonomischen Quellen der politischen Macht zu stärken, die politische Macht auf eine verlässliche ökonomische Basis zu stellen, aus der sie die Mittel zur Finanzierung ihrer Vorhaben und ihrer eigenen Projekte voranbringen kann. Die Wirtschaft ist die Quelle der Staatsfinanzen und die Wirtschaft ist die bleibende, verlässliche Grundlage für alles, was ein Staat sich so vornimmt und mit welchen Ansprüchen und Anliegen er nach innen und außen der Welt entgegentritt. Und weil das so ist, begutachten Staaten auch immer das, was sie mit den anderen an Geschäftsbeziehungen haben, auch unter dem Gesichtspunkt, inwieweit nutzt der die Geschäftsbeziehungen mit uns für eine Sorte Aufbau seiner politischen Macht, die uns nicht passt, inwieweit übersetzt er ökonomische Mittel in die Ausweitung seiner Fähigkeit, sich unseren Interessen entgegenzusetzen und uns die Bedingungen für den Handel und das Geschäft mit ihnen zu diktieren. Das kann man sehr schön gerade an diesem Energiegeschäft mit Russland studieren. Kaum war es in Gang gekommen, wurde es begleitet mit Warnungen, ob wir uns nicht zu sehr dabei von Russland abhängig machen. Und es war klar, worauf diese Warnung zielte, nicht einfach darauf, dass vielleicht irgendwann mal das Gas nicht mehr fließen könnte, das wurde gar nicht befürchtet, sondern darüber, dass Russland über die Erwirtschaftung von ökonomischen Erträgen zu einem potenten Staat wird, der den europäischen Interessen sich nicht unterordnet, sondern sich im Zweifelsfall ihnen entgegenstellt. Es kommt also zu dem Interesse, die Abhängigkeit in ökonomischer Hinsicht einseitig zu gestalten. Das Interesse dazu, den Machtgebrauch der anderen Seite zu kontrollieren, Einfluss zu gewinnen auf die politischen Entscheidungen des anderen Staates, ihn tatsächlich in seiner Entscheidungshoheit auf das eigene Interesse festzulegen. Das Projekt, mit dem Europa das vorangetrieben haben, hieß bekanntlich Osterweiterung. Die Osterweiterung hatte von Anfang an nicht bloß das Anliegen, die Sphäre der ökonomischen und politischen Zugriffs Europas um diese Staaten zu erweitern, sondern sie hatte zugleich von Anfang an immer das Ziel, diese Staaten an Europa zu binden, sie zur europäischen Einflusssphäre zu machen und sie gerade darüber auch dem russischen Einfluss zu entziehen. Was die westlichen Staaten, was ich eingangs erläutert habe, an den Finanzsanktionen für sich selber ganz selbstverständlich in Anspruch nehmen, ihre Macht über die ökonomischen Mittel des Globus, ihre Macht über das Weltfinanzsystem, nutzen sie als politisches Mittel der Kontrolle anderer Staaten. Genau diese Übersetzung von wirtschaftlichem Aufbau in politische Macht sollte Russland nicht gestattet werden, sollte bei ihm möglichst beschränkt werden. Und wenn man sich also die Begleitung, die politische und strategische Begleitung der russischen Entwicklung zu einem kapitalistischen Staat betrachtet, dann hat man immer dieses Nebeneinander, diese Gleichzeitigkeit von Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen, Ausnutzung Russlands als Markt und zugleich an allen Abteilungen das Vorantreiben einer politischen Kontrolle des russischen Umfelds, sei es mit der Osterweiterung, sei es mit dem Ausbau von Pipelines an der russischen Grenze vorbei, mit denen gleichzeitig der Machtzuwachs Russlands durch seinen Aufbau zum Kapitalismus beschränkt und unterbunden werden sollte. Für dieses Projekt, gerade weil wir so gute Beziehungen ökonomischer Art zu Russland haben, gerade weil dieser Markt ein Besitzstand europäischer und amerikanischer Konzerne ist und werden soll. Gerade deswegen müssen wir aufpassen, dass nicht darüber die russische Macht zu sehr gestärkt wird. Für diesen Anspruch war Russland allerdings von Anfang an eigentlich zu mächtig. Und damit komme ich zum dritten Punkt des Übergangs. Der erste Schritt heißt, bereits in ökonomischen Beziehungen darauf achten, dafür sorgen, die Konditionen so zu gestalten, dass die Abhängigkeit eine einseitige möglichst ist und bleibt. Die zweite heißt, deswegen in der Lage zu sein, die Entscheidungen und Beschlüsse und Vorgehensweisen der anderen Staatsmacht kontrollieren zu können. Und der dritte Übergang, der ja auch nicht unbekannt ist von Seiten des Westens, heißt, sondern deswegen auch in der Lage sein, diesem anderen Staat Respekt aufzunötigen, ihm klarzumachen, dass er mit seinen Machtmitteln nicht anstellen kann, was er will, sondern dauerhaft mit der eigenen Macht in dieser Frage konfrontiert ist. Und deswegen ist ja nicht bloß die EU nach Osten ausgeweitet worden, sondern auch die NATO. Da hat der Westen ganz genau gewusst, dass Russland kapitalistisch wird, dass daraus ein neuer, machtvoller, eine neue machtvolle Anlagesphäre entsteht für unsere Wirtschaft. Das ist kein Grund zur Zufriedenheit und zur Beseitigung, und die Beseitigung des Systemgegensatzes beseitigt nicht einfach den Gegensatz zu diesem Staat, sondern da entsteht ein neuer kapitalistischer Konkurrent und ein neuer Konkurrent um Machtmittel und Einflusssphären. Und den müssen wir von Anfang an genauso eindämmen, wie wir es vorher mit der Sowjetunion tun mussten. Nicht genauso in dem extremen Sinne von Systemgegensatz, aber mit den gleichen Mitteln, nämlich der militärischen Einhegung, die klar macht, dass Russland nicht gestattet sein soll, was der Westen dann selbstverständlich für sich in Anspruch nimmt, tatsächlich sowas zu werden wie eine Kontrollmacht über sein eigenes nationales Umfeld. Putin hat in seinem Interview, ich muss mal sehen, ob ich das jetzt finde, darauf hingewiesen, wie gerade in der NATO-Frage der Westen da vorgegangen ist. Er verweist darauf, dass Russland ja Anfang der 90er Jahre bis in den Anfang des neuen Jahrtausends den Einsatz seines Militärs zurückgefahren habe, dann aber feststellen musste, dass der Westen ihm das nicht honoriert, selber die Kontrolle der russischen Grenzen mit militärischen Mitteln aufrechterhält und sagt dann, na gut, das haben wir dann irgendwann mal, da haben wir dann irgendwann mal einen Schlussstrich drunter gezogen, einen Schluss draus gezogen und gesagt, dann müssen wir das genauso machen. Das ist eine ganz interessante Einlassung, weil der Verweis auf die Zurückhaltung, die Russland da am Anfang gepflegt hat, hat ja was Doppeltes. Ja, erstens der Verweis darauf, die Mittel haben wir schon. Wenn wir uns zurückhalten, dann ist das unsere souveräne Entscheidung. Dann machen wir das nicht einfach dadurch, weil wir uns von euch beeindruckt zeigen, sondern weil wir mit euch in Frieden leben wollen. Dafür wollen wir aber Respekt. Diesen Respekt entdecken wir nicht, wenn die NATO ihre Vorposten an unsere Grenzen stellt und Aufklärungsflüge an unseren Grenzen entlang organisiert. Also ziehen wir daraus den Schluss, den eine souveräne Macht aus solchen Vorkommnissen halt zieht, zu sagen, dann machen wir das auch. Ich weise das deswegen darauf hin, weil man an dieser Ausführung von Putin sehr schön erkennen kann, was eigentlich der russische Standpunkt in dieser ganzen Frage ist. Die russische Regierung nimmt für sich das in Anspruch, womit sie von der anderen Seite konfrontiert wird. Nicht im Sinne von Gerechtigkeit, sondern im Sinne von dem Recht dieses Staates aufgrund seiner ökonomischen und politischen Macht dann auch aus eigenständiger Machtvollkommenheit zu definieren, wie weit seine Gewalt reicht, sich darüber durchaus mit dem Westen ins Benehmen zu setzen, aber auf keinen Fall sich in die Rolle zu bescheiden, die dieser ihm zuweisen möchte, nämlich einem Staat, der sich mit seinem Machtgebrauch abhängig machen soll von den Entscheidungen der anderen Seite. Die Staaten wissen von Anfang an, wenn sie den Handel miteinander öffnen, und gerade so potente Mächte wie Europa, USA auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite wissen das voneinander, wissen ganz genau, wenn sie ihren Geschäftsverkehr eröffnet, dass aus ihm lauter Gegensätze erwachsen, dass sich da nicht bloß wechselseitiger Nutzen herbeiregieren lässt, sondern dass Rechnungen der einen Seite aufgehen oder auch nicht. Sie haben also von Anfang an auch den Anspruch gegenüber der anderen Gewalt, sich auf die Dienstleistung zu verpflichten, die man von ihm will, die Benutzung seines Territoriums auch unter Konditionen zuzulassen, die er selber nicht für vorteilhaft erachtet, aus welchen Gründen auch immer. Sie haben deswegen den Bedarf nach Kontrolle der anderen Staatsgewalt, nach der Fähigkeit eins zu einseitiger Erpressung. Und sie haben genau aus dem gleichen Grund auch alle Gründe dafür, sich die Gewaltmittel zuzulegen, mit denen man der anderen Macht den letzten Respekt abnötigen kann, wenn der sich auf den beiden anderen Ebenen nicht gefügig zeigt. Von dem Standpunkt aus betrachtet, zieht jetzt in der Ukraine-Frage der Westen eine Bilanz. Und die Bilanz heißt, 20 Jahre lang haben wir den russischen Raum als unseren Markt und unsere Anlagesphäre erschlossen. 20 Jahre lang haben wir mit Osterweiterung von EU und NATO von dem Versuch, die russischen Grenzen in Sachen Öl zu kontrollieren, uns darum gekämpft, uns diesen Markt zu sichern und uns die Unterordnung Russlands unter die westlichen Weltmarktinteressen und Weltmachtansprüche zu organisieren. Die Benutzung Russlands ist geglückt. Der Einbau Russlands in das Weltfinanzgeschäft ist gelaufen. Aber die Konsequenz, die wir davon haben wollen, nämlich eine Unterordnung Russlands unter das westliche Interesse, das ist genau das Ergebnis, was nicht herausgekommen ist, ausweislich dessen, wie sich die russische Macht jetzt in der Ukraine-Frage aufführt. Und dafür bringen Sie jetzt Ihre Machtmittel in Anschlag, den materiellen, politischen und machtmäßigen Ertrag, den Sie halt aus dem Weltgeschäft haben. Erstens Ihre ökonomische Vorherrschaft, das war der ganze erste Teil. Zweitens Ihren politischen Einfluss, mit dem Sie Konkurrenzbedingungen stiften und absichern wollen. Und drittens Ihren daraus erwachsenen Anspruch, wenn wir schon die ökonomisch, politisch, militärisch mächtigsten Staaten der Welt sind, dann haben wir auch ein Recht darauf, dass die anderen in dieser Eigenschaft Respekt vor uns haben und die Konditionen sich den Konditionen unterwerfen, die wir ihnen für die Teilhabe an unserem Weltmarkt eröffnen. So sortiert sich dann die Ukraine, wenn man so will, als ziemlich logischer Endpunkt, nicht notwendiger, aber ziemlich logischer Endpunkt dieser Auseinandersetzung, um die es von Anfang an mit Russland gegangen ist. Bei den Amis vielleicht noch deutlicher zu erkennen als bei den Europäern, wo es von Anfang an um die Frage ging, was wird aus dem kapitalistisch gewendeten Staat? Wird das einer, der sich unseren Interessen ein- und unterordnet, nützliche Dienste an unserem Wachstum und unseren nationalen Geldern erbringt? Oder wird es einer, der sich über die Teilhabe am Weltmarkt als Konkurrent, als politische Macht, als militärische Macht stärkt? Und ihr Befund ist, das erste ist geglückt, das zweite trifft auf die Schranke dessen, dass Russland da ein wenig anders kalkuliert, nämlich genauso wie Sie. Für sie ist ebenfalls der Aufbau ihrer Ökonomie das Mittel, sich als Macht in der Konkurrenz auf dem Weltmarkt und zwischen den Weltmächten zu behaupten. Als gleichberechtigter Staat, als solcher ist er ja auch in die G8 aufgenommen worden, als gleichberechtigter Staat überall auf der Welt mitzuentscheiden, wo er seine Interessen tangiert sieht und nicht an sich seine Interessen von den Westmächten vorbuchstabieren zu lassen. Die Sanktionen sind, wenn man so will, die Reaktion auf einen russischen Aufstand gegen das westliche Programm der friedlichen Eroberung. Und diese friedliche Eroberung erweist sich insofern im Nachhinein als gar nicht so friedlich. Der ganze Anschluss der Oststaaten, einschließlich der Ukraine, an die Europa, tut in gewisser Weise so, als würde dabei die Gewaltfrage überhaupt keine Rolle spielen. Dass sie dabei keine Rolle gespielt hat, liegt aber nicht an dem besonders friedfertigen Vorgehen der europäischen und der amerikanischen Politiker, sondern liegt erstmal einfach daran, dass der russische Staat diese Erweiterung von deren Machtsphäre und Einflusssphäre hingenommen hat, das erstmal akzeptiert hat als offenbar die Bedingung, unter der sie sich als kapitalistische Macht aufbauen und zu irgendeinem Punkt. Und das war ja auch nicht der erste, bei Georgien hat das Ganze ja schon mal in kleinerem Maßstab stattgefunden, an irgendeinem Punkt dann sagt, so, bis hierher und nicht weiter, die Beschränkung unserer Macht und unseres Einflusses und unseres ökonomischen Nutzens aus dieser ganzen Region ist jetzt weit genug gegangen, mehr lassen wir uns von der anderen Seite nicht bieten. Und das ist die Lage, in der der Westen tatsächlich mit ihren ökonomischen Beziehungen zu Russland einen Standpunktwechsel vornehmen. Vorher kann man sagen, war es so, Ausnutzung des Geschäfts, verdienen an Russland und gleichzeitig darauf aufpassen, dass dieser Staat über diese ökonomischen Beziehungen nicht zu groß und ökonomisch potent und mächtig wird. Jetzt geht es nicht mehr um die Ausnutzung dieser ökonomischen Beziehungen für die eigene Bereicherung und für die eigene Stärkung, sondern jetzt geht es tatsächlich um deren Verwendung als Mittel der anderen Seite beizubringen, dass sie sich einen solchen Aufstand, wie sie ihn jetzt veranstaltet, gar nicht leisten kann. Der Zweck ist, Russland durch den Entzug von Mitteln, die man ihm bisher gegeben hat, beizubringen, dass es sich einen solchen Gegensatz zum Westen gar nicht durchstehen kann, gar nicht leisten kann. Und es ist interessant zu sehen, das konnte man an dem Interview mit Putin neulich im Fernsehen auch sehr schön studieren, dass die russische Regierung auf genau der gleichen Ebene dagegen hält, also sich nach der Seite hin gar nicht beeindruckt zeigt, sondern sagt, ihr werdet schon sehen, dass wir durchaus mit unseren eigenen ökonomischen Mitteln, mit unserem Einfluss, unseren Beziehungen zu anderen Staaten euch beweisen, dass ihr die Macht, die ihr dann mit euren Finanzsanktionen ausübt, auch in Wahrheit euch bloß einbildet und gar nicht habt. Der Widerspruch an den Sanktionen ist klar. Wenn die europäischen und die amerikanischen Regierungen so vorgehen, dass sie Geschäfte mit Russland und Verdienen an Russland durch ihr Kapital unterbinden, schädigen sie die auch. Interessant ist eigentlich zu sehen, wie diese Regierungen selber sich auf diesen Sachverhalt beziehen. Ich habe da ein ganz schönes Zitat von der Merkel, das lese ich dazu mal vor. Die hat Anfang September in einer Rede ausdrücklich Bezug genommen auf die Beschwerden aus der deutschen Wirtschaft und hat dazu Folgendes gesagt, die sollen sich mal nicht so haben. Ich zitiere, Merkel rechtfertigte den Sanktionsbeschluss vom Wochenende mit der viel größeren Gefahr, das ist ein Zitat, die entstehe, wenn in Europa ohne Folgen Grenzen verschoben werden könnten. Eine militärische Lösung des Konflikts könne es nicht geben, Russlands Verhalten könne aber auch nicht einfach hingenommen werden. Die Kanzlerin argumentierte, Zitat, dass die Nachteile, die daraus auf uns erwachsen könnten, in keiner Weise so schwer wiegen, wie die Nachteile, gar nichts zu tun. Wieso entsteht eine viel größere Gefahr, wenn Europa ohne Folgen Grenzen verschieben lässt, als durch die Sanktionen? Das ist ein interessanter Vergleich, den die Frau da macht. Sie vergleicht die wirtschaftlichen Schäden, die sie gar nicht leugnet, die sie gar nicht dementiert, mit einem ganz anderen Schaden, nämlich mit einem Schaden an der Geltung der europäischen und an der amerikanischen Macht, die geschieht, wenn man das Russland einfach durchgehen lässt, dass sie meinen, die Ukraine gehörte zumindest in Teilen auch ihnen und nicht bloß dem Westen. Diese ökonomischen Schäden, sagt sie ganz offen, sind in Kauf zu nehmen, weil hier geht es um was anderes. Hier geht es nicht ums Verdienen, sondern hier geht es darum, wer die Konditionen des Staatenverkehrs definiert. Wer eigentlich die Macht hat, anderen Gewalten vorzuschreiben, was sie auf ihrem eigenen Territorium tun und lassen dürfen, welche ökonomischen Beziehungen sie eingehen dürfen und welche nicht. Und in dieser Frage sind wir mit Russland aneinander geraten. Und wenn uns diese Potenz bestritten wird, dann ist das die wirkliche Gefahr und nicht ein paar Millionen Verluste für deutsche Unternehmen. Und daran meine ich, sieht man Folgendes. Erstens ist es so, Europa und die USA, denen ist vollkommen klar, was für ein Kaliber der Staat hat, den sie mit Sanktionen belegen. Denen ist vollkommen klar, dass sie da nicht irgendeine Strafaktion gegen einen minder bemittelten Störenfried veranstalten, sondern dass das, was sie mit Russland veranstalten, tatsächlich sowas wie ein Test auf die Frage ist, ob ihre Macht sich in dieser Frage durchsetzen kann oder die Russen sich dagegen behaupten können. Ein Übergang zu einem Wirtschaftskrieg neuer Art. Erstens unter den Bedingungen und mit den Mitteln des durchgesetzten Weltmarkts und zweitens gegen einen Staat, der sich darin eine gar nicht unbedeutende Position erobert hat und nicht, wie Putin diplomatisch höflich meint, weil die Politik blind sei, sondern weil sie tatsächlich es für elementar wichtig und notwendig halten, in dieser Frage Russland auf das zu rechts und zusammenzustutzen, wie sie es in Machtfragen haben wollen. Putin hat in seinem Interview darauf hingewiesen, dass die Finanzsanktionen ja auch die Banken treffen, mit denen sie der Ukraine Kredit gegeben haben und sagen, das kann ja wohl der Westen gar nicht wollen, dass diese Banken jetzt zahlungsunfähig werden, dann bricht nämlich die ganze ukrainische Wirtschaft zusammen, wenn die nicht mehr kreditieren können. Und schließt dann an diese rhetorische Frage, sind denn die westlichen Politiker vor lauter Politik ganz blind geworden? Ich würde die Frage anders beantworten. Das ist denn alles gar kein Geheimnis. Aber was beweisen Sie damit? Was Sie damit beweisen ist, dass Sie es in der Hand haben, ob ein russischer Kredit an die Ukraine tatsächlich ein Hilfsmittel für diesen Staat ist oder nicht. Insofern nehmen Sie das in Kauf, dass dann vielleicht die ukrainische Ökonomie oder das, was davon noch vorhanden ist, in diesem Fall zusammenbricht, weil damit haben Sie ein Stück Ihres Beweises erreicht. Das kann schon sein, dass ihr von Russland Kredit kriegen könnt, aber wir haben es in der Hand, diesen Kredit wirkungslos und nichtig zu machen. Und daran seht ihr, dass Russland die Rolle, die es euch gegenüber spielen will, als Geldgeber und Gönner in Wahrheit gar nicht vermag. Das ist das Konkurrenzniveau, der Konkurrenzgegenstand, auf dem die sich inzwischen befinden. Und weil es um eine solche Konkurrenz geht, um die Frage, wer ist hier Ordnungsmacht, wer definiert, was woanders stattfindet, wer hat dafür die nötigen Mittel und kann sie zum Einsatz bringen. Deswegen sieht sich Merkel genötigt, hält es für unabdingbar, in dieser Frage den Respekt Russlands einzufordern und die Klagen der deutschen Wirtschaft in dieser Frage für unerheblich zu erklären. Und insofern ist es auch gar kein Wunder, man mag sich am Anfang darüber wundern, aber wenn man sich klar macht, worum es denen geht, ist es dann keins mehr, dass die Freiheit des Weltmarkts genauso weit reicht, wie die entscheidenden Mächte diesen Zweck bedient sehen. Insofern enthalten die Sanktionen eben genau diese Klarstellung, der ökonomische Nutzen, der ökonomische Erfolg, Arbeitsplätze und was auch immer sind, nicht der letzte Zweck dieser Staaten, wenn sie Wirtschaftsbeziehungen zueinander eingehen, sondern sind Hebel für die Sicherung der Macht der Staaten gegen anderen. Und wenn sie in dieser Funktion nicht wirken, dann lassen sie sich eben auch als Schädigungsmittel zum Einsatz bringen. So, damit bin ich durch.